Bis jetzt nur wiederholt habe, ist jetzt von gestern alles da. Also, starten wir. Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Überlegt man, das Licht der Welt kommt in die Welt und die Welt erfasst es nicht. Die kann es nicht fassen. Mit welcher Methode kannst du das hinkriegen, dass sie es dann fassen? Ich habe in der Mittagspause, oder ich glaube, wir haben miteinander geredet und darüber gesprochen, dass der Mensch von sich aus überhaupt nicht in der Lage ist, geistliches... Ihr habt gerade gefrühstückt, oder? Erklärt mal dem Stativ, wie gut das geschmeckt hat. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wird der Stativ sagen, oh ja, stimmt, kenne ich den Geschmack, ist lecker. Ich mag auch Wurst und Brötchen und Marmelade. In ihm ist kein Leben, es kann es nicht wahrnehmen. Es kann nicht mit dir darüber unterhalten und sagen, doch, schmeckt mir auch immer. Funktioniert nicht, warum? Es ist tot. Wie willst du mit einem geistlichen Toten über geistliche Dinge reden und dann erwarten, dass er sagt, oh, das ist so gut. Das Ding ist eine Unmöglichkeit. Ich meine, das erwarten wir, oder? Die Leute kommen und wir denken, wenn wir dann ihnen das dann sagen, wie schön das ist, dass sie dann, ja stimmt. Sie können es nicht wahrnehmen. Sie können es, wäre schön. Wäre schön. Aber sie können es nicht wahrnehmen. Die Finsternis nimmt es nicht auf. Jetzt schaut mal, lest mit mir ab Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Licht ist gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Also sie erkennt ihn nicht, sie sieht ihn nicht. Und dann Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht. Versteht ihr? Das ist die Realität. Sieht nicht, erkennt nicht, versteht nicht. Und wir meinen, durch eine Hüpfburg werden sie es verstehen. Ich überspitze das jetzt natürlich, ja. Wenn wir nur genug Pizzen verteilen, dann wird es ihnen schmecken und dann werden sie sagen, toll hier, ich will das auch glauben. Das ist nicht die Basis, also die können es nicht erkennen. Übrigens, ich bin mir sicher, dass man so Gemeinde bauen kann. Aber das ist halt eine Pizzagemeinde dann. Oder eine Hüpfburg-Gemeinde. Weil da kann man immer Hüpfburg spielen. Oder eine Wandergemeinde. Oder eine Hauskreisgemeinde. Oder eine Familiengemeinde. Oder, das sind, es, ja. Und wenn Leute sowas mögen, es, aber das ist halt ein Verein dann oder so, oder? Die Gleichgesinnten treffen sich. Hasen mögen alle dann. Und dann treffen sich, weil sie Hasen mögen. Die anderen, weil sie Briefmarkensammlung teilen. Und dann aber wir halt, weil wir Gemeinschaft mögen. Ja. Wir mögen halt Kaffeekuchen. Ja. Aber das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht das. Die Welt erkennt nicht, die versteht nicht. Und dann heißt es, kannte ihn nicht. Und jetzt aber geschieht es. Er kam in das Seine, sein Name nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ihr kennt das, oder? Herrlich. Schaut mal, aber es gibt welche, die ihn aufnehmen, oder? So viele. Wer sind die? Wer nimmt ihn auf? Das heißt zuerst ja, niemand nimmt den Bau. Aber anscheinend gibt es doch welche, die annehmen. Warum? Und jetzt wird uns etwas gesagt. Wer sind die? Denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Versteht ihr? Das ist es. Wer glaubt, ist ein Kind Gottes. Ziemlich einfach, oder? Ist doch ziemlich einfach. Wer glaubt, ist ein Kind Gottes. Aber wie kommt man dazu zu glauben? Wie bringt man jemanden dazu zu glauben? Wie geschieht das? Wie macht man das? Gibt es so 5 Schritte? Gibt es so einen Plan, wie man das machen muss? Und dann gibt es so ein Übergabegebet und dann sagt er, und jetzt? Ja, jetzt bist du ein Kind Gottes. Ach so, so einfach, ja. Sprich ein Übergabegebet, ja, weiß nicht, was ich sage, ich sag's dir vor. Sag also das und dann wird nachgesagt und das war's, ja, das war's. Und dann sagt man, ja, die Engel jubeln gerade im Himmel. Ah, okay. Und der, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen polemisch und überspitzt das, aber ich möchte euch aufmerksam machen. Wie kommt es dazu, dass Menschen glauben? Hier steht das. Johannes sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer sind die? Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer wird glauben? Wer? Aus Gott geboren. Was bedeutet aus Gott geboren? Die der Vater ihnen eine neue Geburt schenkt, oder? Die aus Gott geboren. Das heißt, die nicht aus sich selbst geboren sind. Nicht die aus Menschen geboren sind, die aus Gott geboren sind. Wir wissen natürlich, wenn wir ein bisschen weiterlesen, Johannes 3, sagt Jesus, wie man aus Gott geboren wird, oder? Und das geschieht durch den Geist. Das heißt, wenn Gott durch seinen Geist eine Geburt schenkt, dann glaubt man. Weil wie sollen Menschen glauben, wenn sie tot sind geistlich? Wie sollen sie das tun? Ja, glaub doch einfach. Glaub doch. Du musst doch nur glauben. Und ich kenne so viele, die sagen, ich würde glauben, ich kann nicht glauben. Ich kann das einfach nicht glauben. Es macht mir keinen Sinn. Und ich weiß, dass von anderen auf einmal geht ein Licht auf. Und auf einmal sagen sie, oh, ich glaube. Und dann sage ich, jetzt endlich bist du vernünftig geworden. Jetzt hat deine Intelligenz es fassen können. Jetzt hast du endlich bist da durchgerungen. Nee, ich weiß, warum jemand... Der Geist Gottes hat es ihm offenbart. Warum sage ich euch jetzt? Warum lese ich? Hier sagt Johannes, und er beginnt dieses Evangelium und sagt, Menschen können das Licht des Evangeliums im Angesicht Jesu nicht sehen. Sie sind verblendet von dem Fürsten dieser Welt. Die können es nicht sehen. Ja? Die 2. Korinther Kapitel 4 sagt Paulus deutlich, sie sind nicht in der Lage, sie werden verfinstert. Wie sollen sie, wenn sie verfinstert sind, wie sollen sie sehen? Sie können es nicht. Sie brauchen etwas. Und zwar außerhalb von ihnen. Und das ist der Geist Gottes, der ihnen dieses Licht gibt. Der ihnen die Geburt schenkt, dass sie geistlich deuten und sehen können. Und Johannes macht deutlich, der Mensch, das hat nichts mit seiner Herkunft zu tun. Es spielt keine Rolle, ob er Jude oder Grieche, es spielt keine Rolle. Das hat nichts mit seinem Fleisch zu tun. Das heißt, mit seiner Kraft, mit seinem Bemühen, mit seinen Werken hat es nichts damit zu tun. Und er geht sogar so weit, dass für viele ein Anstoß ist, sagt, es hat auch nichts mit dem Willen des Mannes zu tun. Das hat nicht mal was damit zu tun, aber ich will. Liebe Geschwister, ich sage etwas, was ich natürlich, das hart sich anhört, aber es ist absolut die Wahrheit, weil das die Schrift lehrt. Wisst ihr, wenn glaubt ihr, dass Gott immer danach handelt, nach dem, was wir wollen? Ah ja, aber du willst, ja gut, dann mach ich's, weil du es willst. Ich kenne Gott anders und in die Schrift, da heißt es, er handelt nach dem Ratschluss seines Willens, oder? Wenn Gott handelt, dann nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen. Das ist das Geheimnis. Wenn Gott will, dann geschieht etwas, nicht wenn ich will. Deswegen sagt Johannes, das hat auch nichts mit dem Willen des Mannes zu tun. Ich weiß, ich habe eine liebe Schwester vor meinen Augen, eine liebe Frau, will ich so sagen. Wir waren bei einer Evangelisation und der Prediger rief eine Stunde zur Bekehrung auf. 15 Minuten hat er gepredigt. Nichts aus dem Wort, nur eine Geschichte erzählt. Von Luftballons, die irgendwo in der Luft hingen. Da habe ich ihn gefragt, wie soll sie sich bekehren? Und eine Stunde hat er eingeredet, wir müssen alle Augen schließen, nicht nachgucken, weil das ist ja peinlich für die Leute, die nach vorne gehen, dass sie ganz keine Hindernisse haben und dann mussten viele Mitarbeiter schon so pseudomäßig nach vorne gehen, dass der Eindruck entsteht, da ist eine Bewegung da, die Leute entscheiden sich, dann stehen sie nicht alleine vorne, das würde ja was kosten. Also so einfach, wie es nur geht, das machen. Ich will nicht lügen, aber das war das einzige Mal, dass ich gebetet habe, dass niemand sich bekehrt. Aber nicht, weil ich nicht wollte, dass Menschen sich bekehren. Ich habe gedacht, auf welcher Grundlagen würden sie sich da bekehren? Also die würden denken, sie haben sich bekehrt, würden nach Hause gehen, Sünde würde sie übermannen, die würden fallen, die würden Gott nicht erleben und sagen, ist das jetzt Christ sein? Und dann würden sie sich abwenden und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und dieses Mädchen, wie gesagt, sitzt da und er redet ein. Und ich traf mich mit diesem Mädchen am nächsten Tag und sagte, Willi, ich will ja, aber ich kann nicht. Der hat mir eine Stunde auf mich eingeredet. Ich will ja auch dazugehören. Aber ich kann nicht. Ihr Freund war gläubig, sie war ungläubig. Und sie hat gedacht, wenn sie sich bekehrt, dann können sie endlich heiraten. Sie wollte bekehrt werden. Warum? Dann kann sie dann ihn heiraten. Weil der gesagt hat, eine Ungläubige heirate ich nicht. Interessanterweise zusammen sein schon, aber egal. Ja. Das heißt, die Motivation. ihr Wollen war nicht das, was Gott will. Gott sagt, ich will nicht, dass du dich bekehrst, nur damit du jemand heiratest oder in die Gemeinde kommst. Was passiert? Nichts passiert. Nichts passiert. Johannes, haben wir deswegen zwischen Lukas und Apostelgeschichte, weil das Johannes uns aus der Perspektive Gottes von oben sagt, es braucht den Geist Gottes. Es braucht den Geist Gottes, damit Menschen Jesus Christus erkennen, an ihn glauben und ihm nachfolgen. Und ihr Jünger, ihr habt zwar mit Jesus gelebt, 3 Jahre die beste Ausbildung bekommt, die man bekommen kann. Ihr habt alles gesehen, ihr habt alles erlebt. Aber wenn der Geist den Menschen die Augen nicht öffnet, bringt euer Dienst nichts. Und darum haben wir das Johannesevangelium dazwischen. Jetzt nicht nur in Kapitel 13 bis 17, wo Jesus ausführlich darüber spricht, dass der Heilige Geist kommen wird, der Beistand kommen wird und sie ihn brauchen, sondern das ganze Johannesevangelium macht deutlich, liebe Schwester hat es gerade schon gesagt, dass Jesus sagt, niemand kommt zu mir, seiden ihn zieht der Vater zum Beispiel. Wie zieht der Vater einen Menschen? Durch seinen Geist. Ein Mensch kommt und denkt, ja, mal gucken, ich wurde eingeladen. Keine Ahnung, was das für Chaoten da sind. Ich komme mal, ich bin einfach mal neugierig. Kennt ihr so einen neugierigen Menschen? Ich kenne einen sogar mit Namen. Der heißt Zachäus. Der hat gesagt, ich will mal einen Blick auf Jesus werfen. Alle erzählen, da ist ein Wunderheiler da, da passiert was, ich will mir anschauen. War so klein, musste auf den Baum klettern. Überlegt mal, so eine Neugier, dass ein Hochbeamter auf einen Baum klettert. Und sich entblößt, weil damals halt keine Hosen gab. Egal. Er klettert hoch und dann kommt Jesus vorbei und sagt, Zachäus, steig eins herab. Nennt ihn per Namen. Er wollte einen neugierigen Blick auf Jesus werfen, hatte keine Ahnung gehabt, dass Jesus ihn per Namen kennt. Und wenn er jemand per Namen kennt, dann heißt es, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Zachäus, steil eins herab, ich will bei dir einkehren. Und wisst ihr, was die Reaktion von Zachäus dann war?
Nö, keine Zeit.
Du Jesus, du, hallo? Ich wollte nur einen Blick auf dich werfen. Da, jeden Spreisel mitgenommen, den man da beim Runterrutschen mitnehmen kann. Egal. Sofort einige Äste abgehauen. Und sag, du willst bei mir einkehren? Und dann heißt am Ende übrigens, das ist ein Sohn Abrahams. Und ein Sohn Abrahams ist ein Kind des Glaubens. Ein Kind des neuen Bundes. Zachäus, du bist ein Sohn Abrahams. Seine Reaktion, wir wissen, der gibt ja viel ab. Und so, das ist aber jetzt nicht das Thema. Was ich damit meine ist, dass Menschen aus verschiedenen Gründen kommen, in Berührung kommen und wir meinen, ja, das ist halt, weil wir sie eingeladen haben, ja, das ist, weil wir halt eine Aktion gestartet haben, ja, das ist, weil wir was gemacht haben oder die kommen, weil sie denken, ja, vielleicht, ich gucke es mir mal an. Sie haben keine Ahnung, dass Gott es ist, der Vater zieht. Das ist, wenn der Vater nicht zieht, wird niemand kommen. Da können wir machen, was wir wollen. Auf den Kopf stellen, wir können das größte Theater spielen, tolle Gebäude bauen, Lichter, Musik. Es gibt eine Gemeindebewegung, die sagt, es startet keine neue Gemeinde, wenn nicht die ganze Technik steht. Wirklich ist es so. Wenn nicht die ganze, eine perfekte Band, perfektes Licht und erst wenn das ist, starten wir eine Gemeinde. Versteht ihr, warum sagen sie das? Weil sie wissen, das ist ihre Methode. Die brauchen das. Ich sage, ich starte nicht, wenn ich die Bibel nicht habe. Wenn ich das Wort nicht da ist, brauchen wir nicht starten. Das ist eine Methode. Und für sie ist Methode, es braucht eine Band. Und zwar eine perfekte Band, eine professionelle. Was ist das für eine Methode? Ich kann mir vorstellen, dass solche Gemeinden Gottesdienste voll sind. Und zwar mit wem? Mit Jugendlichen. Und solche Gemeinden wachsen voller Jugendliche. Aber warum? Die gehen dahin und genießen ein Konzert. Verständlich. Verständlich. Wenn der Vater zieht, wenn der Vater wirkt, geschieht etwas. Geht mit mir in die Apostelgeschichte wieder zurück. Ja. Nein, wir können gar nichts tun. Ja. So, was? Also, wenn ich sage, wir können gar nichts tun, dann sage ich, wir können kein neues Leben schaffen. Das können wir nicht. Aber wisst ihr, was wir tun können? Wir können Jesus Christus als Werkzeuge uns zur Verfügung stellen. Und das sind dann die Apostel. Jesus baut seine Gemeinde wie? Durch den Heiligen Geist baut er. Deswegen haben wir 60 Mal die Erwähnung in der Apostelgeschichte des Heiligen Geistes. Wenn wir schon Titel, da wäre es gut, die Geschichte des Heiligen Geistes. Wäre besser, weil es ist der Geist, der wirkt. Aber wen gebraucht der Heilige Geist? Die Apostel, das sind Menschen. Es ist Gottes Gnade, Souveränität und seine Allmacht. Schaut mal, es wäre doch wesentlich einfacher, wenn der Herr das Evangelium vom Himmel in einem Art MP3-Player überall abspielen lassen würde, oder? Kein Versprecher, keine eigene Interpretation. Ja, alle hören alles das Gleiche. Macht es der Herr so? Es wäre sogar gut, wie es ab und zu mal gemacht hat. Nein, hat er es eigentlich nicht. Aber wenn überleg mal, er wird einen Engel immer schicken. Gabriel kommt, ich habe euch das Evangelium zu verkündigen. Apostelgeschichte. Als Petrus zu Cornelius geht, warum geht er dahin? Weil ein Engel ihm sagt, ab zum Cornelius, oder? Ich leite euch nur ein, ich springe gerade noch ein bisschen rum, aber ich möchte euch das Prinzip der Apostelgeschichte aufzeigen. Warum sendet Jesus nicht den Engel zu Cornelius? Da kommt der Engel und sagt, du, ich habe das Evangelium zu verkündigen. Das wäre doch mega. Also versteht ihr, da kommt ein Engel. Nein, der Engel geht zu Petrus und sagt, geh dahin und verkündige das Evangelium. Warum? Es hat Gott wohlgefallen, nicht durch Engel, sondern durch Menschen das Evangelium zu verkündigen. Durch eine schwache Methode, durch ein schwaches Werkzeug hat es Gott wohlgefallen. Er wollte so das Evangelium verkündigen. Warum? Habt ihr eine Idee, warum? Damit es seins und nicht das Werk von Menschen ist. Nicht mal ein Werk von Engeln ist. Warum hat Gott es wohlgefallen, uns aus Gnade zu rechtfertigen und nicht aus Werken? Damit sich niemand rühme. Dann könnte jeder, irgendeiner auf sich sagen, ja, gut, aber ich habe mich auch entschieden. Warum hat es Gott wohlgefallen? Damit er verherrlicht wird in allem. Warum hat er so schwache Werkzeuge ausgesucht? Damit deutlich wird, wir bauen nicht die Gemeinde. Er macht es. Also wenn eine Gemeinde steht, dann wissen wir, es macht er. Die Gemeinde gehört nicht uns. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Ihr habt gerade Apostelgeschichte aufgeschlagen, gell? Denkt, hey, was will er von uns? Ganz kurz, Matthäus Kapitel 16. Ein Schlüsselerlebnis hat Petrus erlebt, oder? Als Jesus ihm gesagt hat, Vers 16, wer bin ich? Simon Petrus antwortet, ich lese ab Vers 16. Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir. Guck mal, dass du weißt, ich bin der Sohn Gottes, der Christus. Das erstens ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Das ist nicht aus deiner Intelligenz, aus deinem Fleisch, aus dem Irdischen entstanden. Geht nicht. Auch hat es dir niemand beigebracht. Geht auch nicht. Wie kommt Petrus zu dieser Erkenntnis? Schaut mal. Sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Es ist offenbart. Und jetzt lese ich weiter, dann heißt Folgendes. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Weil ich mit euch Apostelgeschichte mache, will ich hier nicht zu lange bleiben, aber wir können bis über die Papstfrage sprechen, wenn wir über diesen Text hier reden, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um Folgendes. Petrus bekennt und sagt, du bist der Christus. Und er bekennt dieses Bekenntnis wie? Weil der Vater es im Offenbaren hat. Ich fasse es so zusammen, wie ich diesen Text verstehe. Nicht Jesus baut deine Gemeinde auf Petrus, wie bestimmte Kirchen glauben, ja? Nein, nein. Jesus baut die Gemeinde auf das Bekenntnis des Petrus. Welches Bekenntnis? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Bekenntnis, Petrus. Und zwar durch dich. Ich werde dich gebrauchen. Du bist ein Werkzeug. Aber durch dieses Bekenntnis. Und jetzt schaut, sagt er nicht, wirst du meine Gemeinde bauen? Steht nicht da, oder? Petrus, ich habe dich berufen, meine Gemeinde zu bauen. Schaut mal, da steht, werde ich, wessen Gemeinde? Eure Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Ich bin ein bisschen jetzt, ich will euch damit deutlich machen. Jesus sagt, wer baut Gemeinde und wem gehört sie? Jesus. Er sagt, ich baue die Gemeinde und sie gehört mir. Und jetzt schaut mal, und aus diesem Grund werden die Pforten der Hölle, sehe nicht umwenden. Ich mache mal einen Rückschluss. Und das ist wichtig für die Apostelgeschichte. Wenn wir Gemeinde bauen, und zwar unsere, wisst ihr, was passieren wird? Die Pforten der Hölle werden sie überwinden. Und darum sterben viele Gemeinden. Sterben Kirchen. Warum? Weil das nichts mit der Gemeinde Jesu zu tun hat. Sie bauen ihre eigene Gemeinde, nach ihren Vorstellungen. Ich sag mal jetzt sarkastisch, eine Hüpfburggemeinde. Und dann wundern sie sich, warum die Luft raus ist. Dann irgendwann mal ist die raus. Und dann denken sie, oh, was ist los? Und dann müssen wir eine neue Methode, jetzt, ja, wir leben in einer anderen Zeit, andere Kultur, anderer Zeitgeist, andere Menschen, andere Generation. Und dann muss man überlegen, okay, wie können wir jetzt sie erreichen? Und da baut man halt eine Burg. Keine Hüpfburg mehr. Keine Ahnung. Ein anderes Konzept. Wichtig ist, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und weil ich sie baue und sie mir gehört, werden die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Warum? Sie gehört mir. Warum werden, was bedeutet Pforten der Hölle? Was sind Pforten der Hölle? Pforten kennen wir doch, also ein Tor, oder? Das heißt Eingang zu der Hölle. Warum gibt es einen Eingang? Da kommt man raus oder rein, oder? Das macht so einen Eingang oder Ausgang, das ist ein Tor. Das heißt, was Jesus sagt, das, was aus dem Totenreich kommt, ich übersetze schon mal, das, was aus dem Abgrund, was aus dem Abgrund aufsteigt. Wer kommt daher? Der Satan, der Teufel und seine Dämonen. Was da kommt, wird meine Gemeinde nicht überwinden. Aber wessen Gemeinde wird sie überwinden? Die menschliche, nicht meine. Die wird sie überwinden. Menschen sind schockiert. Wie kann es sein? Wie kann Jesus das zulassen, dass die Gemeinden und so weiter? Und Jesus sagt, das sind nicht meine. Wir denken, es sind seine. Woran kann man merken, dass es Gemeinde Jesu ist oder nicht Gemeinde Jesu? Wenn Jesus eine Gemeinde baut, dann geht das nach seinen Spielregeln, oder? Prüft die Spielregeln. Wenn Jesus Gemeinde baut, dann müssen wir uns fragen, was macht eine Gemeinde Jesu aus, oder? Wir müssen wissen, welche Gemeinden baut Jesus? Versteht ihr, warum die Apostelgeschichte wir brauchen? Das ist der Wert der Apostelgeschichte, so sind wir gestern eingestiegen. Was ist der Wert der Apostelgeschichte? Lukas schreibt, den ersten Bericht habe ich geschrieben, um zu sehen, um dir zu zeigen, zuverlässig, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und wir wissen, was er angefangen zu tun, zu lehren. Er kam, um was zu tun? Sofort, ich habe es gesehen, um seine Gemeinde zu erlösen. Und jetzt zeige ich dir, Theophilus, was jetzt Jesus fortführt, nachdem er auferstanden ist. Er lebt, er regiert, er baut jetzt seine Gemeinde. Und wir, wenn wir die Apostelgeschichte studieren, sehen wie macht er es? Was ist seine Gemeinde? Wie sieht seine Gemeinde aus? Was passiert mit seiner Gemeinde? Wie geht seine Gemeinde mit Schwierigkeiten um? Wie gewinnt seine Gemeinde Menschen? Welche Methode verwendet sie? Wo treffen sie sich? Wir sehen, wie Jesus Gemeinde baut. Und vor allem lernen wir, was die Pforten der Hölle alles unternehmen, um dieses Unternehmen zu zerstören. Das ist Apostelgeschichte. Wir sehen, wie Jesus die Gemeinde baut. Guck mal, wenn er sagt, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Von was geht Jesus auf jeden Fall aus? Dass die Pforten der Hölle alles versuchen werden, das zu tun. Das ist eine Verheißung übrigens, in doppelter Hinsicht. Ihr werdet angegriffen werden. Meine Gemeinde wird angegriffen werden. Der Satan hat begehrt euch zu 7 müden Weizen. Das ist so. Aber dann sagt er, das ist die erste Verheißung. Die Angriffe sind nicht außergewöhnlich. Oh, wir fallen aus allen Wolken, uns geht's schlecht. Hallo? Willkommen in der Gemeinde Jesu. Und dann aber die erste Verheißung. Angriffe, der Satan wird versuchen. Die zweite Verheißung, aber er wird es nicht schaffen. Das ist die zweite Verheißung. Und mit diesen beiden Realitäten müssen wir rechnen. als seine Gemeinde. Wir müssen daran glauben, festhalten. Du hast eine Frage gehabt, ich wollte nicht übergehen. Wunderbar. Sonst für heute Abend, gell? Sonst aufschreiben, nicht, ja, perfekt. Ach, deswegen hast du geschrieben, sehr gut. Ja, merken. Also, Jesus beginnt und sagt, verheißt das. Und Lukas nimmt uns damit hinein. Und ich habe gestern gesagt, dass die Apostelgeschichte nicht so für viele so ihr Lieblingsbuch ist, im Gegenteil zum Beispiel zur Offenbarung. Aber ich habe auch gesagt, dass die Apostelgeschichte und die Offenbarung viel mehr eng verbunden sind, als man ahnt. Und wisst ihr, warum? Geht mir kurz in die Offenbarung. Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Als Seminarzuhörer der Offenbarung habt Erbarmen mit mir, dass ich nicht zu viel wiederhole, aber ich muss euch da ein bisschen im Kontext mit der Apostelgeschichte auf ein paar Dinge hinweisen. Erstens, an wen ist die Offenbarung geschrieben? Lies mal mit mir nur Kapitel 1, Vers 4. Johannes, den 7 Gemeinden in Asien. Gnade euch und Friede und so weiter. An wen richtet sich das Buch? An die Gemeinde, oder? Wenn Paulus an die Korinther geschrieben hat, gilt das auch uns? Okay, gut, gell? Zum Glück. Römerbrief, gilt es auch uns? Obwohl wir einen Adressat haben, eine Gemeinde in Rom zum Beispiel, wissen wir, das gilt auch uns. Wenn es hier heißt, an die 7 Gemeinden in Asien, wissen wir, das heißt, es gab einen konkreten Adressat, auch wichtig, dass wir das heißt, als die Offenbarung sie bekamen, haben sie nicht gesagt, oh, ja, was sollen wir damit anfangen? Oder? Das ist ja irgendwann mal später müssen wir 2000 Jahre warten. Das war konkret für sie. Sie mussten damit was anfangen, sonst hat Jesus hätte das nicht geschrieben, oder? Genauso gilt das ja uns, geht mit mir ans Ende der Offenbarung. Die Klammer, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, ich warte kurz, ich will nicht mein Lieblingsgeräusch übertönen. Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. An wen ist es geschrieben? Wer hat es gesandt? Durch wen? Und der Engel hat es wem weitergegeben? Merkt ihr, das ist die Folge. Um was zu tun? Für die Gemeinden, um euch für die Gemeinden zu bezeugen. Wir haben am Anfang den Gemeinden, am Ende der Offenbarung den. Was ist dazwischen drin? Nicht der Gemeinde. Der Gemeinde natürlich. Und jetzt mache ich etwas, was Apostel getan haben, ein bisschen Furcht in die ganze Angelegenheit zu bringen. Schaut mal Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Worten hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von diesen Worten des Buches dieser Weisung wegnimmt, so wird Gott ihm sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens. Okay? Versteht ihr, wie ernst die Angelegenheit ist? Entweder legt man etwas hinein in dieses Buch, was da drin gar nicht steht, und die Warnung ist, oh, das ist nicht ohne, oder? Oder man nimmt Dinge weg und sagt, das gilt uns gar nicht. Wenn wir Dinge wegnehmen, es ist sehr gefährlich. Und darum mit Furcht und Zittern dieses Buch anschauen und dieses Buch studieren und auch auslegen. Das steht viel auf dem Spiel. Mit Furcht und Zittern. Warum sage ich euch das? Jetzt beginnt Johannes, das den Gemeinden diesen Inhalt zu geben. Und was hat das mit der Apostelgeschichte zu tun? Wenn wir die Offenbarung hineinschauen, dann bekommen wir eine geistliche Sicht, was es bedeutet, Jesus baut seine Gemeinde. Die Pforten der Hölle geben alles, um das zu verhindern. Aber sie gewinnen nicht. Sie gewinnen nicht. Aber der Satan setzt alles und alles in Kraft, was er nur kann, jede Macht und jede Gewalt der Finsternis, den Bau der Gemeinde, der Braut Jesu, zu zerstören. Aber was hat Jesus gesagt? Und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Das heißt, es wird, er hat nicht gesagt, es wird keinen Kampf geben. Er hat nicht gesagt, es wird alles leicht. Er hat nicht gesagt, ihr werdet keine Bedrängnis haben. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es wird passieren, aber es, die werden es nicht schaffen. Warum? Jetzt geht mal mit mir Kapitel 1, Vers 17 und folgende. Ja, Offenbarung. Gut, dass sie fragt, sehr gut. Offenbarung 1, Vers 17 und folgende. Und als ich ihn sah, sagt Johannes, er sieht Jesus, oder? Den verherrlichten Jesus, den erhöhten Jesus. Und er sagt nicht, ah Jesus, schön dich wiederzusehen, lange nicht gesehen. Ich bin's doch der, der an deiner Schulter lag, wir waren doch so vertraut. Nein, er schaut mal in die Reaktion. Und er fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und jetzt schaut mal, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was betont Jesus als Erstes dem Johannes? Ich bin lebendig. Ich kann anders ausdrücken. Ich bin auferweckt. Ich bin auferstanden. Ich war tot. Warum betont Jesus das? Ich lebe und mit diesem, dass er lebt, auferstanden ist, verbindet er Folgendes. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Warum werden die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen und überwinden? Wer hat die Schlüssel? Wer hat die Schlüssel von diesem Tor? Jesus. Und wie hat er sie gekriegt? Durch seine Auferstehung, durch sein Leiden, Sterben und das Besiegen des Todes in der Überwindung des Todes, seine Auferstehung. Darum wurde rechtmäßig erklärt als der Herrschende und bekam vom Vater die Schlüssel, die Herrschaft. Warum? Er ist auferweckt, sitzt zu Rechten Gottes, regiert und er hat die Herrschaft. Das heißt, die Pforten der Hölle stürmen und brechen und er kann sagen, mache ich auf oder mache ich nicht auf? Erlaube ich oder erlaube ich nicht? Lass ich raus oder lasse ich nicht raus? Wie viel lasse ich raus? Wen lasse ich raus? Deswegen finden wir in der Offenbarung immer welche Formulierung? Und ihnen wurde gegeben. Und ihm wurde gegeben für eine kurze Zeit. Ihm wurde erlaubt. Ihm wurde Macht gegeben. Von wem denn? Ja, vom Teufel. Wer gibt dem Teufel Macht? Wer erlaubt den Dämonen? Wenn Jesus sagt, nicht, ich möchte euch ein Beispiel geben. Da ist Jakobus, der Apostel, und der Herodes, der König der Juden, bringt ihn um. Und das gefällt den Juden. Die finden es toll. Da stirbt einer, wird umgebracht durch Schwert. Der Herodes sieht das, denkt, oh, die finden mich toll, weil ich ja die Apostel umbringe, lässt den Petrus gefangen nehmen. Petrus sitzt im Gefängnis, was passiert? Kommt ein Engel. Und Petrus denkt, er träumt. Er läuft durch die Leute, durch die Gitter, durch die Ketten hindurch. Er läuft und erst als er dann draußen ist, auf der Straße, kommt er zu sich und denkt, das ist kein Traum. Stell dir mal das vor. Nein, ich könnte das nicht vorstellen. Wahrscheinlich habe ich es nur in einem Film oder so gesehen. Es ist Wahnsinn. Jetzt überlegt mal. Einmal stirbt ein Apostel und wird umgebracht. Und im nächsten Atemzug kommt ein Engel und holt den Petrus raus. Warum? Warum wurde nicht Jakobus dann nach der Enthauptung Kopf wieder drauf? Der Herr sagt, der wird sterben. Als Zeuge wird er sterben. Petrus, mit dir habe ich noch was vor, du noch nicht. Und wenn die Pforten der Hölle so heiß sind und so brutal sind, wenn der Herr will, schickt einen Engel und er führt ihn durch die Gitter durch und niemand kriegt es nicht mal mit. Wer hat denn die Macht? Herodes? Nee. Wenn Jesus sagt, ich will, dass Petrus noch ein Zeugnis ist, dann wird das sein. Wenn er sagt, für dich ist es bestimmt, für mich zu sterben, dann wird das sein. Es ist der Herr. Wir brauchen diese Perspektive. Darum, jetzt, was hat das also mit der Offenbarung, mit der Apostelgeschichte zu tun? Wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir, wie dieser geistliche Kampf stattfindet. Jesus offenbart sich als der Erhöhte, als der Herrschende, zu der rechten Vater Sitzende, alle Macht Empfangende. Und er zeigt, schaut mal, darum geht es der Gemeinde, so wie es ihr geht. Die sieben Sendschreiben zeigen diesen ganzen Kampf. Es zeigt die Verfolgung auf, es zeigt die Gefängnisse, den Märtyrertod, es zeigt die Angriffe, die Irrlehren, die falschen Propheten, den Reichtum und das Materielle. Es zeigt, mit was die Gemeinde sich zu kämpfen hat, was der Teufel nicht alles aufbringt, um die Gemeinde zu überwältigen. Wenn es nicht mit der Verfolgung schafft, dann macht es durch falsche Lehre. Wenn es mit der falschen Lehre macht, dann verführt es mit den Reichtümern dieser Welt. Er hat seine Strategien, seine Mächte, dazu baut er sie auf. Das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde, die Hure Babylon, alles Mächte, die er aufbaut, damit die Gemeinde zerstört wird. Aber über all dem sagt er, schaut mal, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Am Ende, was sagt uns die Offenbarung? Wer kommt herrlich geschmückt? Die Braut des Lammes, oder? Schaut mal, bei ihm ist das Ende schon fest. Die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Warum? Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Und das, was wir in der Offenbarung in der geistlichen Dimension, in der geistlichen Schau, in Bildern sozusagen sehen, weil da ist kein buchstäblicher Drache da, nur als Beispiel. Jesus hat auch nicht ein Schwert aus dem Mund, ist auch offensichtlich. Was wir da sehen, wenn du sagst, wie soll ich das verstehen? Dann sage ich, lies die Apostelgeschichte. Und du wirst den erhöhten Jesus sehen, der seine Gemeinde baut. Du wirst sehen in Ereignissen, die du mehr verstehen kannst, welche Werkzeuge hinter diesen geistlichen Mächten stehen. Wer verfolgt die Gemeinde? Wer hasst die Gemeinde? Wer bringt die um? Wer verführt sie? Lies die Apostelgeschichte und du wirst die irdische Realität dieser geistlichen Schau sehen. Das ist Apostelgeschichte. Könnt ihr mir folgen? Ob ihr das teilt, weiß ich nicht, aber zumindest folgen. Das ist schon mal gut. Folgen. Jetzt nochmal Apostelgeschichte zurück. Ich zeige euch ein Schaubild und damit, wir haben 5 Minuten ein Lied gesungen, das heißt, ich habe noch ein paar Minuten bis zur nächsten Pause. Immer Zeit auskaufen. Was ich mit euch machen möchte, ich möchte den Wert und die Stellung der Apostelgeschichte und warum es sich lohnt, anzuschauen. Und wir brauchen den Blick, wir müssen diesen Blick auf Christus werfen, damit wir die einzelnen Ereignisse, die hier stattfinden, aus dieser Perspektive sehen, was macht Jesus und das davon lernen. Das Spannende an der Apostelgeschichte ist, dass sie ja nicht vorschreibende Theologie ist. Nehmt mal den Brief von Apostel Paulus zum Beispiel. Das hat ja einen anderen Charakter, oder? Als die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte beschreibt etwas, was Jesus tut. Oder getan hat und tut, ja? Das ist Apostelgeschichte. Hier heißt übrigens nirgendwo, und die Gemeinde soll sich immer im Tempel in der Säule Salomos treffen. Weil sie ja das getan haben. Da müssen wir uns immer in der Säule Salomos treffen. Weil das wäre dann vorschreibend. Aber das ist es nicht. Es hat nur gesagt, das haben sie getan. Ja, sie trafen sich täglich in den Häusern und brachen das Brot. Müssen das auch machen. Wir lesen, das haben sie getan. Das heißt nicht, dass wir das auch tun müssen. Was wir aber tun müssen, wir müssen das Prinzip verstehen. Warum haben sie es getan? Warum trafen sie sich? Warum trafen sie sich zu Hause? Wenn wir die Prinzipien verstehen, dann begreifen wir, was Jesus tut und was die Gemeinde Jesu ist. Und wisst ihr was? Und das können wir dann heute genauso leben. Obwohl wir nicht in der Tempel Salomos uns treffen müssen. Oder Säulenhalle. Nicht Tempel, sondern Säulenhalle. Ich möchte euch etwas ganz kurz noch zeigen, und um die Apostelgeschichte besser einzuordnen. Das kommt jetzt. Ich hoffe, dass es nicht zu klein ist. Aber ich erkläre es euch. Und wenn ihr es nicht seht, ich hoffe, dass die Worte euch das erklären können. Ich möchte euch kurz zeigen, also Jesus baut die Gemeinde durch den Heiligen Geist, mittels der Apostel. Es geht darum, wie Jesus seine Gemeinde baut und was alles sich in diesem Bau entgegenstellt. Das ist Apostelgeschichte. Darum geht es. Und ich möchte euch kurz zeigen, welche Funktion eben die Apostelgeschichte im Kontext der Bibel einnimmt. Wir haben am Anfang den großen Teil unserer Bibel haben wir das Alte Testament, das was wir als Altes Testament haben. Mose, Propheten, Überschrift, Psalmen, das heißt diese Dreiteilung, okay? Viele von euch wissen, was ich damit meine, deswegen lasse ich das jetzt dabei. Aber was ist die Botschaft davon? Um was geht's in diesem? Das Alte Testament hat eine Funktion, und zwar das, was Gott in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt geplant hat. Das Kommen des Erlösers, des Bräutigams für die Gemeinde vorzubereiten, oder? Könnt ihr mir soweit zustimmen? Wir reden davon, dass wir vom Alten Testament von der Verheißungen reden. Von Verheißungen und Vorbildern und Schatten, die all das vorschatten, bis der eine Wahre kommt. Das wahre Passalam, der wahre Knecht Gottes und so weiter. Alles läuft auf ihn hinzu. Jetzt ist wichtig, dass die Gemeinde ist Gottes Plan von wann? Von welchem Zeitpunkt hat Gott die Gemeinde gewollt? Sind wir uns sicher, ja? Vor Grundlegung der Welt. Ja, bin voll mit dir. Lass dich nicht so schnell durcheinander bringen. Warum sage ich das? Weil nicht wenige Christen glauben, dass die Gemeinde Plan B ist. Ja, das heißt, Gott hat ein Volk, Israel, nach dem Fleisch, das hat ihn Messias abgelehnt, dann hat Gott gesagt, okay, Plan B, Gemeinde. Für eine Zeit, dann ist die Gemeinde weg und dann kommt Israel wieder in die Tagesordnung. Also die Gemeinde ist nicht Plan A, sondern Plan B, Ersatz. Geht mit mir in den Epheserbrief. Ich schicke euch immer wieder die Apostelgeschichte und dann aber immer gleich wieder woanders, gell? Geht mit mir in den Epheserbrief, Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 3. Sind wir uns einig, dass der Epheserbrief an die Gemeinde sich richtet? Okay. Vers 3. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt, wie in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor grundlegender Welt, dass wir heilig und tadellos seien in ihm. Und was war seine Motivation, das zu tun? In Liebe. Ab wann hat Jesus uns geliebt? Von Anbeginn des Vorgrundlegung der Welt. Wahnsinn, oder? Ja. Im Wissen um all unsere Sünden vergehen und hat er geliebt. Aber was, das heißt, die Gemeinde, wir preisen Gott. Warum? Weil er vor Grundlegung der Welt für uns das vorgesehen hat. Jetzt ist es so, dass dieses Geheimnis, also die Gemeinde ist nicht Plan B. Das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen. Und dann begann die Zeit. Und in der Zeit hat er diesen Plan, nämlich Jesus Christus eine Braut zu schenken, zu geben, verwirklicht. Aber bevor er ihm diese Braut geben konnte, musste er alles vorbereiten. Und deswegen und wisst ihr, wie viel Vorbereitung es braucht bis zu diesem Moment? Ich guck schnell. So viel. So viel ist Erfüllung. So viel ist Vorbereitung. Deswegen, es wäre fahrlässig, das zu sagen, okay, gilt uns nicht. Brauchen wir nicht. Wir leben ja im neuen Bund und neues Testament ist uns. Mit dem alten kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, warum viele nichts mit dem neuen anfangen können? Weil die mit dem alten nichts anfangen können. Die verstehen nicht das, was Jesus tut in der Apostelgeschichte, weil sie nicht die Hinführung dazu kennen und verstehen. Warum tut Jesus das, was er tut? Das geschieht, weil Gott vor Grundlegung der Welt etwas gefasst hat. Und er hat, wenn Gott es für nötig gehalten hat, das so gründlich vorzubereiten, wie können wir uns anmaßen zu sagen, das brauchen wir nicht? Wenn er so viel Zeit verwendet hat, um es so vorzubereiten, dass wenn Jesus kommt und das Evangelium offenbart wird, dass er hat gesagt, das braucht alles, damit wir wirklich verstehen, um was es geht. Ich bitte euch kurz, Epheserbrief Kapitel 2 aufzuschlagen. Epheserbrief Kapitel 2, da heißt Folgendes. Paulus spricht darüber, dass ich ab Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, unbeschnitten genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdling hinsicht der Bündnis und Verheißung. Erinnert euch, es gab eine Zeit, da hattet ihr kein Anteil an dem, was Gott verheißen hat, ihr Nationen. Ja? So, dann erzählt er, und was Jesus Christus getan hat. Schaut mal, Vers 13. Jetzt aber, wann war das jetzt? Vor 2000 Jahren schon. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus was geworden? Was ist das Geheimnis? Schaut mal, er sagt, denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht, oder? Wenn eins ist, ist es zwei oder drei? Wenn eins, dann ist eins, oder? Darf ich so sagen, wenn das, was Gott zusammenfügt, soll der Menschen scheiden. Das trifft nicht nur auf die Ehe zu. Wenn Gott aus Juden und Heiden sagt eins, was dürfen wir definitiv nicht tun? Sagen ich doch zwei. Jetzt guckt man mit mir weiter. Jetzt er redet davon, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus der Eckstein ist. Schaut mal, das ist Apostelgeschichte. Jetzt, Jesus baut seine Gemeinde, und zwar aus Juden und Heiden als Einheit. Und er sagt, durch wen macht er das? Apostel. Aber was machen die Apostel? Sie legen einen Grundstein. Und das ist Jesus. Warum sage ich euch das? Jesus baut seine Gemeinde, er gebraucht die Apostel und sie sollen einen Grundstein legen, nämlich Christus. Und dieser Grundstein ist, Jesus sagt, Juden und Heiden sind meine Gemeinde, mein Leib. Er geht sogar weiter, lest mir mit mir weiter. In ihm seid ihr zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem, versteht ihr, warum ich das Lied nicht die ganze Zeit mit euch singe? Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Wehen uns. Wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im? Das ist Apostelgeschichte. Der Tempel Gottes wird gebaut. Wie? Durch den Geist. Jesus gebraucht die Apostel und legt die Grundlage und sagt, verkündigt das. Das ist das Fundament. Paulus sagt, wer auf einem anderen Grund baut, baut auf was? Sand, Holz, Stroh. Versteht ihr? Deswegen sage ich, manche bauen eine Gemeinde, aber die bauen auf einem anderen Fundament. Und sagen und denken, sie bauen die Gemeinde Jesu. Aber Jesus baut was. Und wir müssen wissen, was baut er? Er baut aus Juden und Heiden, baut einen Tempel. Das macht Jesus. Wie? Indem er die Apostel sendet und sagt, verkündigt das Evangelium. Predigt mich. Bezeugt mich. Legt eine Grundlage. Und auf dieser Grundlage muss jeder weiterbauen. Es gibt keine neue Grundlage. Jede Gemeinde, die sich trifft und sagt, okay, was sind unsere Prinzipien? Wie wollen wir uns aufstellen? Ich frage mich, warum macht ihr das? Die Grundlage wurde schon lange gelegt. Ihr müsst doch euch nicht neu erfinden. Wenn ihr das tut, dann baut ihr etwas, aber das hat mit dem nichts zu tun, was Jesus baut. Dann baut ihr eine eigene Gemeinde. Übrigens, dann müsst ihr ganz schön viel Werbung machen. Da muss man viel Geld in die Hand nehmen. Da muss man alles selber nämlich machen, gell? Weißt du, warum so viele ausbrennen? Weil ihnen die Kraft fehlt. Und warum fehlt ihnen die Kraft? Weil die keine Unterstützung haben. Von wem? Von dem Warenbauer. Als ich jung war, sehr naiv, ich habe für Jesus gebrannt. Und dann habe ich einen Pastor gelesen und das hat mich wirklich ins Mark und Bein getroffen und seitdem denke ich immer wieder und richte mich danach aus. Er kam in eine Gemeinde und predigte und die Gemeinde wuchs von 400 auf 16.000. Und allein nur durch die Verkündigung. Und dann kamen Leute, wurden aufmerksam und wie es halt ist, ist nicht in Deutschland, sondern in den USA. Ja. Und wie es halt so ist, denkt man, okay, das muss man kopieren, das muss man ja auch machen, weil wir wollen auch so viel Wachstum. Dann ist man hingegangen und zu ihm und sagt, bitte sag uns, wie hast du die Gemeinde so zum Wachstum gebracht? was ist dein Plan, was ist deine Methode, was machst du, wie baust du diese Gemeinde, dass sie so groß wird? Und dann hat er ihnen gesagt, die diesen Artikel geschrieben haben, ich baue keine Gemeinde, ich habe keine Lust, mit dem in Konkurrenz zu stehen, der sie wirklich baut. Und das hat sich bei mir eingebrannt schon vor, das ist jetzt wirklich 17 Jahre her. Ich baue keine Gemeinde, das ist nicht meine. Denn wenn ich anfange zu bauen, dann habe ich einen Konkurrenten, aber gegen den habe ich keine Chance. Das ist der Punkt. Es baut einer schon die Gemeinde. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wenn wir anfangen, auch etwas zu bauen, dann bauen wir unser eigenes Ding. Wir müssen uns fragen, Jesus, was baust du? Wie baust du es? Wir müssen uns fragen, was kann ich tun? Wo ist mein Platz? Und dann, wenn er zeigt, Willi, mach das, dann sind wir dabei. Wir müssen ihn fragen, ja, wie machst du? Was ist deine Gemeinde? Wie baust du? Wer kommt da hinein? Was sind das für Methoden? Welche Prinzipien? Wenn es seine Gemeinde ist, darf er die Regeln festlegen? Er legt die Regeln fest, nicht wir. Ich komme nicht und lehre, jetzt hat er irgendeine Lehre da, keine Ahnung. Das sei ferne, ich habe kein Anliegen. Ich habe kein Anliegen, herzukommen und eine Gemeinde hier zu gründen. Wisst ihr was? Es ist nicht mein Anliegen, nie gewesen. Entweder baut Jesus Gemeinde, das wird er mit mir und ohne mich tun. Wirklich. Er kann einen Stein nehmen, daraus eine Gemeinde bauen. Entweder baut er oder wir bauen. Aber wenn wir bauen, dann haben wir einen Konkurrenten. Und das ist nicht gut, den als Feind zu haben. Die Pforten der Hölle zittern davor. Und jetzt komme ich gleich zum Schluss. Vers 3. Jetzt sagt Paulus, Kapitel 3, Vers 3. Schaut mal, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis des Christus gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr die Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass in den Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt einen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Paulus sagt, das, was ich euch predige, das, was ich euch lehre, das Fundament, das ich lege, haben die Leute vorher nicht verstanden. Es war ihnen noch nicht offenbart. Sie haben es noch nicht erkannt. Was haben sie nicht erkannt? Schaut mal, was sie noch nicht erkannt haben. Vers 5, Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das war noch nicht klar. Im Alten Testament hat man gedacht, nein, nur das ist das Volk Gottes. Das Israel nach dem Fleisch, das ist das Volk Gottes. Alles andere sind Nationen, sie sind böse und so weiter. Und sie haben die Verheißung, die Gott gegeben hat, die Prophezeiung, die er gegeben hat, die Schattenbilder, die haben es nicht verstanden. Und darum waren sie so fixiert darauf. Jetzt sagt Paulus, uns, den Aposteln und Propheten, hat Gott es offenbart, damit wir jetzt eine Grundlage legen. Jetzt ist es offenbar. Jetzt verstehen wir, was Gott vor grundlegender Welt geplant hat. Was hat Gott vor grundlegender Welt geplant? Seine Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden. Nach der Pause mehr. Nehmt euch 15 Minuten Zeit zum Durchatmen. Trinkt einen Schluck Kaffee. Verarbeitet das etwas und dann machen wir um 11 weiter, okay, ungefähr.